Lebenslänglich. Der Schweizer True Crime Podcast. Mit wahren Kriminalfällen aus der ganzen Schweiz.
1958 wird in Genf ein Rentner umgebracht. Und für diese Tat kommt dann ein bekannter Anwalt hinter Gitter. Ist dort mal der richtige Mann gefasst worden oder ist der Ganze ein Justizirrtum?
Hallo zusammen.
Hallo miteinander. Wir sind Shirin Locher.
Und Daniel Leiwacher. Und das ist lebenslänglich der Schweizer True Crime Podcast mit wahren Verbrechen aus der ganzen Schweiz.
Wir reden hier über Mord und andere Verbrechen. Die Triggerwarnung dazu findet ihr in der Folgenbeschreibung.
Wenn wir in diesem Podcast auch mal ein bisschen lockerer miteinander reden oder auch mal lachen, ist das nicht respektlos oder abwertend gegenüber den Opfern oder anderen Beteiligten gemeint.
Boah, ich finde es so lustig. Irgendwie habe ich das Gefühl, die Schweiz ist so klein. Wir kommen irgendwie ab und zu so Nachrichten über von Leuten, wo irgendwelche Leute oder Täter oder Angehörige oder was auch immer von unseren Fällen kennen. Und ich finde es einfach so krass, irgendwie jeder kennt irgendwie gefühlt, jeder irgendwie. Ah ja, zeigt mir wieder mal, dass es gut ist, dass wir Schweizer Fälle machen und auf Schweizerdeutsch und dann eben die Leute auch voll relaten können.
Ja, ich glaube auch vor allem, ich finde das immer so faszinierend, dass dann die Leute, genau die Leute, die mit diesen Menschen zu tun haben, die halt recht eng sind oder gewesen sind zu diesen Menschen, dann unseren Podcast hören. Denke ich immer so, also zum Teil je nachdem, was die Leute mit denen zu tun haben, also wenn es wirklich Bekannte von den Opfern sind oder so, frage ich mich so, wieso könnt ihr True Crime hören? Ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, wir sind so privilegiert und haben so etwas in unserer engeren Familie noch nie erlebt. Aber wenn ich jetzt wüsste, dass irgendwie ein Kollege, Kollegin oder ein Familienmitglied oder weiß auch nicht was in so einem Fall verwickelt war oder vielleicht sogar ein Opfer war von dieser Tat, dann könnte ich, glaube ich, keinen True Crime mehr hören. Aber offensichtlich schon und das finde ich irgendwie cool.
Voll, ja. Und ich glaube, so die herzigste Nachricht ist von jemandem gekommen, wo wirklich eben auch mit der Person, die einem Fall zum Opfer gefallen ist, verwandt war. Und dann hat sie uns so gelobt für unsere mega genaue Recherche und dass wir es wirklich mega gut und angenehm erzählt haben. Und das ist halt so herzig, wenn jemand wirklich damit zu tun hat.
Ja, man muss vielleicht sagen, Cherin ist zu mir gekommen oder besser gesagt, sie hat mir eine Sprachnachricht geschickt. Und jetzt musst du mal die Nachricht lesen. Es ist so herzig. Das ist unser normaler Chatverlauf. Musst du mal lesen, so herzig.
Ja, echt. Nein, das ist einfach echt schön, wenn so Feedback reinkommt. Natürlich auch immer konstruktive Kritik, aber auch immer liebes Feedback.
Ja, voll. Ja. Ich muss auch sagen, wir haben vom Live-Fall von einer Hörerin ein mega cooles Feedback bekommen, so, wo ich mega viel damit anfangen kann. Und ich meine, es gibt Leute, die fetzen einfach Hate-Kommentare dann irgendwo unten in der Folgebeschreibung oder was weiß ich. Und das
nicht
bringt
viel,
uns überhaupt
aber es gibt
nichts. Ja, es gibt sie. Und das bringt uns überhaupt nichts. Und irgendwie, wenn dann jemand so sagt, hey, ich finde es mega cool, das und so, dort bin ich ein bisschen verwirrt gewesen, aber sonst finde ich es nice, finde ich grossartig. Und da habe ich auch sogar richtig gefreut, wenn mir jemand ein konstruktives Feedback gibt, halt so wirklich,
wie man sich halt verbessern kann. Genau.
Ja,
voll.
Ja, grossartig. Ja, wollte ich einfach schnell gesagt haben.
Ja, auf jeden Fall haben Anja und ich irgendwie in der letzten Zeit, ich weiß nicht, ob es am Wetter liegt, aber wir haben so voll viele neue Fälle, glaube ich, gefunden und neue Energie einfach für den Podcast gefunden, weil es ist einfach so geil, weil es so Wetter ist und dann, ja, die Energie viel mehr da ist und dann ganz viele neue Ideen sprudelt.
Ja, es ist ja nicht so, dass wir nicht schon vorher genug Ideen gehabt hätten, um das ganze Jahr zu füllen. Es ist ja nicht so, dass ich schon seit wir den Podcast haben, gefühlt, habe ich versprochen, dass ich den Totenpfleger von Luzern mache. Und ich kriege es nicht auf die Kette, weil irgendetwas ist immer interessanter. Und irgendetwas ist immer, oh, das könnte ich ja machen, oh, das finde ich toll. Und ich weiss, ihr wollt den Totenpfleger von Luzern hören. Ich möchte ihn eigentlich auch hören. Aber das Problem ist, ich muss ihn zuerst recherchieren, bevor ich ihn hören kann. Und ja, auf jeden Fall, es sind ganz, ganz viele geile Fälle dabei und unter anderem auch dort, die vielleicht eher ein bisschen aktuell sind. Also nicht nur ein bisschen, sondern sehr mega
sehr
fest.
Voll.
Und ja.
Einfach ganz viele spannende Themen und Fälle und alles, ja. Wir freuen uns. Und jetzt zum heutigen Fall, der ist ehrlich gesagt sehr kompliziert gewesen. Ich habe Schluss zum Recherchieren und irgendwie auch total Chaos gefühlt. Aber ich habe mir jetzt da so ein bisschen den Überblick verschafft. Und es geht um eins meiner Lieblingsthemen. Und nein, es ist nicht die Verwahrung, sondern es ist das Thema Justizfehler oder Justizirrtum. Und
du bist ja. Ein richtiger Streber, so wenn der Lehrer irgendwie so die ganz schwierigen Themen, so die ganz mühsamen, bespricht vorne an der Tafel, dann bist du ich. Ja. So kommst du mir vor. Vor allem du sagst mir gestern so, ja, nein, weißt du, es wird ein kleiner Fall, das schaffe ich schon in dieser Zeit. Kein Problem, ein paar Stunden später so, boah, es ist so kompliziert, ich weiss im Fall nicht, wenn ich fertig bin.
Ja, nein. Oh Mann. Ist voll okay. Jetzt habe ich es geschafft und jetzt nehmen wir auf und ich bin gespannt, was du denn dazu meinst. Oder ihr da draußen auch, natürlich. Ah, und übrigens fair wegen dem Streber, aber nur bei True Crime Themen. Wir gehen heute in einen Teil von der Schweiz, wo wir noch nicht so viel gewesen sind. Ich glaube, vor 2 Folgen hat Anja den ersten Fall aus der Westschweiz gemacht. Aus dem Kanton Watt. Aber jetzt gehen wir in noch einen... Weißt du da? Osten? Nie? Ohne Seife? Nein, Westen. Bin ich blöd.
Logisch ja der Westen von der Schweiz, Mutter. Nur westlicher. Oh, ja. Geht das ein Outtake? Das geht ein Outtake!
Oh Mann.
Meine Nachbarn schlafen sicher noch und ich bin so hure laut da in meiner Wohnung und meine Wohnung ist hure hellhörig. Und ich wette, meine Nachbarn denken sich so, ah, ich habe die alte Fresse eben, Mann.
Morgen am 8. und Anja am Party. Nein.
Woo! Okay.
Also, jetzt gehen wir aber in noch einen westlicheren Teil von der Schweiz und zwar auf Blanc-les-Ouet, ein Vorort von Genf. Und sorry, in diesem Fall hat es so viele französische Begriffe und Namen und wow immer. Und wenn ich da etwas nicht so ganz korrekt ausspreche, dann bitte ein bisschen Nachsicht haben mit mir. Ja. Am sonnigen und warmen 1. Mai 1958 geht eine Rentnerin, ihren Vornamen habe ich geändert, zu Brigitte zum Bach, zum Neichränzli mit ihren gleichaltrigen Kolleginnen. Sie sagt ihrem Mann am Charles Zumbach noch ganz normal Tschüss. Bei Kaffee und Kuchen, beim gemeinsamen Nähen und bei ganz viel Tratsch vergeht der Nachmittag und Abend wie im Flug. Der Charles ist Landmaschinenhändler und hat das Blanc-les-Ouet, einen Hof, wo sein Geschäft und sein Haus ist. Auf dem Landstück, wo am Charles gehört, steht auch noch eine Garage, wo das Hauptquartier von einer internationalen Verbrecherbande ist. Er weiß aber nichts davon. Die haben nämlich die Garage einfach gemietet und handeln aber oft mit Waffen. Der Anführer von dieser Bande ist der Raymond. Er ist ehemaliger französischer Fremdenlegionär. Die Fremdenlegion ist ein kleiner Part der französischen Armee, der aber nur aus nicht-französischen Staatsbürgern besteht, also eigentlich aus Ausländern. Die gilt aber als reguläre Soldaten. Der Raymond, der aus der französischen Schweiz kommt, hat darum zu Frankreich gedient. Am Abend macht dann Brigitte sich genau dort auf den Heimweg. Kurz bevor sie ankommt, trifft sie noch eine Nachbarin, die auch gerade noch unterwegs ist, und sie schwätzt noch ein bisschen. Bis Brigitte plötzlich 4 Schüsse und Hilferufe hört. Und die kommen aus ihrem Haus. Die Stimme, die Hilfe ruft, ist ihren Mann. Da erkennt sie sofort. Sie wird nach dem Rechten schauen und sich vergewissern, dass nichts passiert ist. Beim Eingang kommt ihr aber ein bewaffneter Mann entgegen und darum kommt sie nicht weit. Fluchtartig rennt die bisschen alt und gebrechliche Dame wieder in die Gegenrichtung, raus in den Garten, wo sie vermeintlich in Sicherheit ist. Der Mann trifft sie aber mit einer Kugel in die Schulter. Sie fällt am Boden und bleibt liegen. Der Mann rennt wieder ins Haus hinein, um sein Werk zu vollenden. Jetzt benutzt er keine Schusswaffe mehr, sondern einen Dolch. Nachbarn sehen ein bisschen später einen Mann mit einem Velo davonfahren. Der Charles Zumbach ist mit 4 Schüssen und 4 Dolchstichen ermordet worden. Brigitte ist nur verletzt worden und kann sich dann später nicht mehr 100% an die Tat erinnern. Sie sagt aber später gegenüber der Polizei, dass der Täter um die 30 sei, dunkle Haare hat und über 1,80 groß ist. Die Polizei ist jetzt natürlich unter Druck, den Fall so schnell wie möglich zu lösen. Nachdem sie die Aussage von der Brigitte aufgenommen haben, vernehmen sie auch noch den André. Der ist der Sohn von der Brigitte und dem Charles. Der André wohnt immer noch daheim, obwohl er schon 28 ist, und arbeitet beim Genfer Radiosender. Er erzählt auf dem Polizeiposten, dass ihm in der Tatnacht zweimal an seiner Arbeitsstelle angerufen worden ist. Die Person auf der anderen Seite der Leitung habe aber immer aufgelegt, wenn er gerade abgenommen hat und heu gesagt hat. Also hat die Person aufgelegt, ohne etwas zu sagen. Er vermutet, dass die Person, die angerufen hat, hat sicherstellen, dass er nicht daheim bei seinen Eltern ist. Bald hat er dann einen Verdacht, wer seinen Vater hätte umgebracht haben. Er verdächtigt einen hoch angesehenen und prominenten Anwalt und Politiker, einen Grossrat von Genf, der Pierre Chagut. Der Pierre ist dazu auch noch Ex-Anwaltspräsident der Genfer Anwaltskammer und zum Teil auch noch Scheidungsanwalt von Hollywood-Stars gewesen. Der Pierre ist ein ziemlich hohes Tier. Der André ist sich sicher, dass der Pierre ihm angerufen hat. Jetzt müssen wir aber ein bisschen zurück in die Geschichte, damit wir auch checken, wie das er auf den Verdacht kommt. Das Ganze hat mit einer wunderschönen jungen Frau zu tun, der Linda Bo. Sie arbeitet als Chefsekretärin beim Genfer Radiosender, dort wo auch der André arbeitet. Der Anwalt Pierre ist 54, hat eine Frau und 3 Kinder. Er hat aber 8 Jahre mit der 38-jährigen Linda Bo eine Beziehung geführt. André hat gemäss seiner Aussage an Pierre die Linda dann aber ausgespannt. Die Linda hat sich von Pierre getrennt und ist jetzt mit dem André verlobt, gibt der André der Polizei zum Protokoll. Da hat ihm der Anwalt sehr übel genommen. Danach hat der Pierre der Linda ganz viele verzweifelte Briefe geschrieben, um sie umzustimmen. Und weil nichts geholfen hat und sie nicht mehr zurückgekommen ist, hat dann der Pierre am André 8 Minuten vor der Tat anonym Nacktfotos von der Linda geschickt. Er wollte demonstrieren, Zitat, was die Linda für ein liederliches Weibstück ist. Und das heisst so viel wie seitenlos, sündig oder schamlos. Wahrscheinlich, um den André und die Linda auseinanderzubringen. Weil damals hätte eine Frau irgendwie noch rein sein sollen und weiss der Gucker nicht was. Auf jeden Fall, die Aussage mit diesen Briefen bestätigt dann auch noch eine andere Zeugin, nämlich Yolanda. Sie hat den Brief schreiben, wo ihr der Pierre diktiert hat. Sie ist seine Sekretärin. Im André seine Theorie ist, dass der Pierre die Bilder hat wollen zurückholen im Haus von Zumbachs. Dort ist dann der Pierre aber vom Charles überrascht worden. Die Polizei macht nach der Aussage von André sich auch ein paar Gedanken. Sie verdächtigt jetzt auch den Pierre. Sie gehen aber noch einen Schritt weiter. Sie denken, dass der Pierre die Tat geplant hat, aber dass er nicht den Charles, sondern den André hat umbringen wollte. Der Pierre ist zu dieser Zeit gerade auf einer Geschäftsreise zu Stockholm. Darum verschafft sich die Polizei einfach in seiner Abwesenheit Zutritt zu seiner Wohnung. Und sie durchsucht alles, um Beweis zu finden, dass er der Täter ist. In der Wohnung findet die Polizei an einem Mantel und an einem marokkanischen Dolch Blutspuren von der Blutgruppe 0. Am Dolch findet sie Leberzellen. Und im Schal ist einmal genau in die Leber gestochen worden. Die Polizei findet auch 2 Pistolen, die an Pierre gehören. Beides können aber nicht Tatwaffen gewesen sein, weil der andere Modell gewesen sind. Wo die Polizei den Tatort bei Zumbachs gesichert hat, ist ein Knopf auf der Zufahrtsstrasse vom Haus gefunden worden. In der Wohnung von Pierre findet sie jetzt einen Mantel, der genau auch einen Knopf nicht mehr dran hat. Der Mantel hat der Pierre für die Altkleidersammlung gerichtet. Und als letztes hat der Pierre nämlich auch ein Velo, mit dem hätte er zum Tatort fahren und wieder davon weg. Für die Mordnacht hat der Pierre auch kein Alibi. Also niemand kann bezeugen, wo er war. Im Juni 1958 kommt dann der Pierre von seiner Geschäftsreise wieder heim und wird direkt verhaftet. Im Gefängnis kommt ein Nervenzusammenbruch über und muss meistens auf der Krankenstation sein, weil es ihm richtig schlecht geht. Irgendwie klingt da ja alles schlüssig mit diesen Indizien. Aber ob der Fall wirklich so einfach ist, wollen wir jetzt probieren aufzuklären. Für jedes Indiz gibt es nämlich auch eine andere Erklärung, also ein Gegenargument. Die Indizienlage ist eigentlich hochdünn. Vor Gericht steht Pierre, dass er die Briefe wirklich geschrieben hat und auch der Urheber von diesen Bildern sei, die er am André geschickt hat. Mit allem anderen oder gar mit dem Mord hätte er aber nichts zu tun. Jetzt nehmen wir mal die Indizien ein bisschen auseinander. Als erstes mal die Aussage von der Brigitte, die stützt nämlich die Theorie von der Polizei nicht. Sie hat gesagt, der Täter ist um die 30, hat dunkle Haare, über 1,80 gross. Der Pierre ist etwa 1,70, also 10 cm kleiner. Nicht 30, sondern um die 50, also etwa 20 Jahre älter. Und dazu hat Brigitte den Pierre bei einer Gegenüberstellung mit mehreren in Frage kommenden Tätern nicht erkannt. Sie hat aber einen jungen Polizist als Täter identifiziert. Ich habe da nicht herausgefunden, ob sie den Polizist einfach ausgewählt hat, weil der etwa genau das gleiche Alter und Statur hatte wie der Täter oder wieso sonst. Auf jeden Fall ist der junge Polizist aber nicht von der Polizei verdächtigt worden. Wahrscheinlich haben sie gedacht, dass er es sowieso nicht war und der eigene Zufall war. Dann ein Indiz vom Velo. Ehrlich gesagt finde ich das das Schlechteste. Und zwar haben sie gesagt, er hätte ein Velo, wo er hätte zum Tatort fahren konnte. Und sorry, aber irgendwie hat doch gefühlt jeder ein Velo. Und das finde ich jetzt wie nicht
ich
so.
Ich nicht. Es ist geklaut worden.
Echt?
Ja? Oh am Moment kein Velo. Also ich könnte keinen Mord begehen. Ich bin es nicht gewesen. Ich habe zu dieser Zeit noch gar nicht gelebt. Aber egal.
Dann sein fehlende Alibi, da kann man auch eigentlich einfach sagen, dass er entweder am Schlafen war oder halt irgendwo allein und darum da niemand hat können bezeugen, weil nur weil man kein Alibi hat, heisst das noch lange nicht, dass man der Täter ist. Dann haben sie ja noch den marokkanischen Dolch gefunden mit Blut von der Blutgruppe 0. Dieser Indiz kann vom Anwalt von Pierre auch sehr geschwächt werden, weil der Pierre selber hat auch Blutgruppe 0. Dortmal hat man noch keine DNA nehmen, sondern einfach nur die Blutgruppe bestimmen. Und darum könnte es genauso gut sein, dass ein Pierre sein eigenes Blut dran war. Wenn er viel mit dem Messer irgendwie umhantiert hat und sich vielleicht mal im Finger geschnitten hat oder so. Dazu gibt es auch noch ein gutes Gedächtnis, dass der Dolch, den die Polizei sichergestellt hat, gar nicht der Tatdolch kann sein kann, weil der ziemlich andere Verletzungen gegeben hätte wegen der Form. Dann kommen wir zu den Leberzellen, die am Dolch gefunden worden sind. Ein Gutachter, Hans Sautermeister, führt das Ganze so aus. Die stark zersetzten Leberzellen könnten genauso gut von einem Fleisch-Sandwich sein. Zusätzlich ist das erste Gutachten, das von diesen Leberzellen geredet wird, von Pierre Heck gemacht worden. Er ist Direktor vom Laboratorium der Genfer Polizei und Koordinator der naturwissenschaftlichen Untersuchungen. Er hat aber nicht den besten Ruf, weil zum Beispiel hat er mal bei einem anderen Fall Schweineblut mit Menschenblut verwechselt. Und dann als letzter Indiz, der Knopf, der am Tatort gefunden worden ist und der fehlende Knopf an der Jacke. Als erstes Mal war der fehlende Knopf an der Jacke nicht der gleiche wie der, der am Tatort gefunden worden ist. Er hat aber ein bisschen einen ähnlichen Faden dran gehabt, wie die restlichen Knöpfe, die an der Jacke waren. Darum hat wahrscheinlich die Polizei gedacht, ja, der Knopf könnte dazu gehören. Übrigens hat die Jacke auch noch Blut dran gehabt, auch Blutgruppe 0, aber auch da könnte dann Pierre sein eigenes Blut sein. Darum hat das vielleicht für die Altkleidersammlung bereit gemacht. Etwas, was mich aber am meisten erstaunt in dieser Knopfsache ist, dass der Typ, der den Knopf hätte untersuchen sollte, also auch der Pierre Heck, ein selbsternannter Universalexperte ist. Also er tut bei vielen Kriminalfällen Gutachten abgeben, ist aber eigentlich nur als Chemiker ausgebildet. Der Pierre Heck hat den Knopf, also das Hauptindiz, dazu auch noch etwa eine Woche im Hosensack umgedreht. So sind sicher jegliche Spuren vernichtet worden. Anstatt den ganzen ordnungsgemäß in einen Sack zu verpacken, damit alle Spuren erhalten bleiben. Der Pierre Heck hat auch noch die Cognac-Gläser, die am Tatort auf dem Küchentisch gestanden sind, nicht untersuchen lassen und somit dort auch keine Fingerabdrücke können sichern.
Das ist schon ein hoher Dodge. Also ehrlich, ich meine, ich verstehe eigentlich nichts von Polizeiarbeit, außer das, was ich gelernt habe im Fernsehen. Und so viel weiss ich aus dem Fernsehen, die Sachen werden nicht angetöppelt. Die werden eingedeutet und dann werden die von mit dem Eindeuteten dorthin transportiert und untersucht. Also, sorry, aber da ist nichts hip und strichfest an das mit dem Knopf. Ich glaube, das war eine Zeit, in der ziemlich jeder überall irgendwo einen Knopf hatte. An seinen Kleidern. Und der geht halt so ein Sieg mal ab, wenn man irgendwo ankommt, keine Ahnung, oder er ist einfach ein bisschen ausgelödelt, was weiß ich. Und der geht so einen Knopf mal ab. Und dann ist es nicht einmal der gleiche Knopf. Also ich meine, Entschuldigung, Excuse. Und das Velo ist also bitte schön auch kein Argument. Weil, also ja, wirklich, also fast jeder hat ein Velo, vor allem zu der Zeit, wo man halt noch weniger Autos hatte, weder heute. Und auch voll. Das ÖV-Netzwerk nicht so ausgebaut war. Also meine, irgendwie muss ja von A nach B kommen. Und noch ganz viele andere Sachen, die ich jetzt schon wieder vergessen habe, warum man sie diese Katastrophe findet. Aber ich finde es eine Hure an den Haaren herbeizogen. Also wirklich.
Voll. Jetzt habe ich mich noch gefragt, wer könnte denn süß gewesen sein, wenn es nicht der Anwalt Pierre war. Eine alternative Täterschaft wäre eigentlich einfach zu finden gewesen. Die Polizei hat aber nicht in die Richtung ermittelt. Und zwar hat der Charles ja einer Truppe Kriminellen seine Garage vermietet und sie haben dort ihr Hauptquartier als Treffpunkt gehabt. Sie haben alle in der Fremden Legion von Frankreich gedient und bevor sie Charles seine Garage gemietet haben, im Indochina-Krieg gekämpft. Es ist später auch bekannt worden, dass eben die Truppe mit Waffen gehandelt hat. Aber am Tattag hat dann der Charles in der Garage die Waffe gefunden und auch Einbruchswerkzeug. Er hat dann am Anführer von der Gruppe und auch dem Untermieter von der Garage den Vertrag gekündigt. Der Charles und der Raymond haben lauthals gestritten. Das kann eine Nachbürin später bezeugen. Die Kämpfer von dem Indochina-Krieg haben dazu eine neue Spezialität beim Kämpfen gehabt, und zwar, dass sie innerhalb von einem Angriff mehrere, also verschiedene Waffen einsetzen. So wie beim Mord von Charles. Weil dort ist ja mit einer Schusswaffe und einem Dolch getötet worden.
Also sorry, und die Polizei verfolgt das nicht. Ich meine, Entschuldigung, aber das passt jetzt einmal viel besser, wenn er einen blöden Knopf-Dings-Typ Anwalt da. Also Entschuldigung, nein.
Jetzt gibt es aber noch ein Indiz, wo doch ein bisschen für den Pierre als Täter spricht. Und zwar ist er, ja, wo die Ermittlungen angefangen haben, in Schweden an einem Juristenkongress auf Geschäftsreise gewesen. Dort hat er dann seine Haare dunkel gefärbt. Dort hat er dann seine dunklen Haare, die ja mit der Täterbeschreibung übereinstimmen, blond tönt. So passt er jetzt gar nicht mehr auf die Beschreibung von der Brigitte. Das heisst, er ist älter wie der, was sie gesagt hat. Er ist kleiner und er hat nicht mal die gleiche Haarfarbe. Später im Prozess sagt er aber auch, dass das eigentlich nur eine Provokation gewesen sei. Und er meint dann auch noch, dass es vielleicht eine blöde Idee war, weil sie ihn vielleicht ein bisschen verdächtig gemacht hat.
Ja, aber ich meine, Entschuldigung, ich meine, er ist wieder zurückgekommen, er ist wieder dorthin zurückgekommen. Ich meine, ja klar, wenn du untertauchen willst, dann färbst du deine Haare. Dann, keine Ahnung, was du alles noch machst, aber ja, und dann laufst du davon. Dann springst du. Aber er ist schon wieder zurückgekommen. Er hätte einfach schon wieder bleiben, wenn er einen Mord begangen hätte. Also,
voll.
Der Rest stimmt ja auch überhaupt nicht. Also, nein, wirklich.
Auf jeden Fall erhebt die Staatsanwaltschaft Anklage gegen den Pierre. Und darum findet ab dem 18. Januar 1960 der Prozess gegen ihn vor dem Geschworenengericht zu Genf statt. Über einen Geschworenenprozess haben wir hier im Podcast schon mal geredet, nämlich in Folge 10. Da gibt es heutzutage aber nicht mehr in der Schweiz. Und übrigens, Folge 10 war auch ein Justizskandal von Bern. Wenn ihr dort reinhören wollt, unbedingt. Übrigens hatte Pierre Chagut ja im Gefängnis so einen Nervenzusammenbruch und so Zeug. Und hat dann mit einem Spitalstuhl vor Gericht. Er konnte nicht ganz normal dort laufen oder so, weil er irgendwie immer Ohnmachtsanfälle hatte und einfach mega zittrig war. Und jetzt nochmal kurz zum Geschworenengericht. Das ist eben, wenn Laienrichter, also Leute aus dem Volk, auch mitbestimmen können, ob jemand schuldig oder unschuldig ist. Dazu hat es dann aber auch noch einen Berufsrichter, der dann das Ganze noch mit dem juristischen Hintergrund auch noch begründet und dann haben wir alle so eine Stimme. Auf jeden Fall sorgt das Gerichtsverfahren dann nicht nur in der Schweiz für Schlagzeilen, sondern auch in der französischen Presse. Der Hauptverteidiger von Pierre ist nämlich ein französischer Star-Anwalt. Im Prozess wird dann auch nochmal besprochen, dass Brigitte den Pierre bei der Gegenüberstellung nicht identifizieren konnte. Dazu kommt noch, dass Linda zu dem Zeitpunkt der Tat gar nicht mehr mit dem André zusammen war, sondern mit jemand anderem. Der Pierre sagt, er hätte da gewusst, dass Linda nicht mehr mit dem André zusammen war, sondern mit einem belgischen UNO-Abgeordneten. Darum ist irgendwie auch das Rachemotiv nicht mehr so stabil.
Die Frau, die hat es ja mal hart im Griff, zuerst einen Anwalt, dann einen Radiotyp, das sind übrigens die coolsten, und dann noch einen UNO-Abgeordneten, ich meine, excuse, aber geht die einfach wegen Geld oder geht die, weil sie es kann? Das muss eine wahnsinnig hübsche und intelligente, coole Frau gewesen sein. Ja, ich bin Fan von ihr.
Ja, wenn ihr ein Bild von der Linda sehen wollt, dann könnt ihr gerne auf unserem Insta-Account vorbeischauen. Dort poste ich dann natürlich noch die Bilder zum Fall. In der Recherche habe ich nämlich auch ein Video gefunden, wo die Linda über den Fall redet. Es ist Französisch und ich habe es mit Hilfe einer Kollegin ein bisschen übersetzt, aber ich kann da nicht 100% versprechen, dass alles richtig ist. Die Linda Bo hat nach der Verurteilung von Pierre geschwiegen und sich in einer Alphütte verschanzt und probiert klarzukommen auf alles, was passiert ist. Irgendwann bricht sie dann aber gegenüber einem Journalist ihres Schweigen und redet dann eben in dem Video zum ersten Mal über die Tat. Sie erzählt, dass sie sich an den öffentlichen Ort nicht mehr wohlfühlt und sie es vermeidet, um eben an öffentliche Orte zu gehen, wie zum Beispiel an ein Konzert oder so, weil sie die Aufmerksamkeit nicht auf sich ziehen will. Weil die ganze Öffentlichkeit hat irgendwie eine Meinung über sie und sie kommt zum Teil auch Telefon oder anonyme Briefe über mit Beschimpfungen drin. Weil viele haben irgendwie das Gefühl, dass Linda Bo auch zu einem gewissen Teil schuldig ist, weil sie ja die war, die irgendwie immer mit diesen Männern irgendetwas hat. Sie sagt aber, es stimme überhaupt nicht, dass sie irgendwie Schuld trägt. Und das ist, glaube ich, auch gut, weil sie hat ja eigentlich absolut nichts mit dem zu tun, außer dass sie eine Frau ist. Sie erzählt auch, dass sie den Pierre nicht für den André verloren hat, sondern dass sie sich selber verändert hat und sie selber nicht mehr wollte mit dem Pierre zusammen sein, weil die Beziehung für sie dann einfach nicht mehr gepasst hat. Und dazu war ja der Pierre eigentlich verheiratet und sie hat auch wie nicht mehr wollen, dass sie einfach so die Liebhaberin ist. Der Pierre hat dann auch in einem verzweifelten Brief geschrieben, dass er seine Frau verloren und die Linda heiraten. Das hat sie aber definitiv auch nicht wollen. Aber auf die Frage angesprochen, ob sie denkt, dass der Pierre unschuldig ist, sagt sie: Ja, ich glaube es. Ich bin überzeugt. Auf was basiert diese Überzeugung? Ist diese Überzeugung vor allem sentimental? Nein, es ist nicht nur sentimental. Es gibt Sachen, die ich mir auch nicht erklären kann. Wenn Sie erlauben, erkläre ich kurz meine Meinung. Ich denke, es gibt mehrere Sachen, die man nicht erklären kann. Zum Beispiel die Zeit. Die Zeit zwischen ihnen, wo der Charles getötet wurde, bis die Nachbarn der Polizei angerufen haben. Es ist nicht einmal eine halbe Stunde vergangen. Und meiner Meinung nach ist das absolut unmöglich. Das geschworene Gericht braucht dann nur 3 Stunden, um sich zu beraten. Und Anja, was denkst du, was hat das Gericht entschieden?
Aber hallo, also ich glaube, wenn wirklich so wie Cherin lachen. Wir müssen Cherin gerade sehen lachen. Sie schmutzeln. Und ich weiß ganz genau, dass man den Pierre verurteilt hat wegen dem. Das kann nicht sein. Also Entschuldigung, man hat keinen Beweis. Man hat nicht einmal richtige Indizien. Man hat einfach so... Wie könnte man jetzt das mit dem Pierre und dem Mordfall verbinden? Ah, schau, er hat ein Velo. Der Täter hat ein Velo. Das muss der Pierre gewesen sein. Nehmen wir den. Ja. Ist zwar nicht gleich gross, hat zwar keine Ahnung, sonst eigentlich auch nicht wirklich ein Motiv. Und wenn er ein Motiv hatte, dann hätte er ja gescheiter den Sohn umgebracht anstatt den Vater. Aber nein, wir nehmen den. Ist ja nicht so, dass irgendwie eine kriminelle Bande nebendran würde wohnen, untergemietet und noch gestritten hat, am gleichen Tag, nein, die würden so etwas nie machen. Ist ja nicht denen ihr Muster, Menschen umzubringen? Nein, wir nehmen den Anwalt.
Ja, etwa so war es wahrscheinlich. Schlussendlich spricht das geschworene Gericht der Pierre Chagou am 4. Februar wegen Totschlag schuldig. Ein Richter, also der, der die juristische Ausbildung hat, ist das Ganze aber irgendwie auch nicht so ganz wohl, hat man das Gefühl. Er bestraft nämlich den Pierre zu 7 Jahren Zuchthaus, wie dort mal das Gefängnis noch geheißen hat, und zu 10 Jahren Verlust der bürgerlichen Rechte. Auch darüber haben wir schon mal geredet im Podcast. Das ist eine Strafe, die es heute nicht mehr gibt. Früher noch haben aber die Verurteilten den nicht mehr dürfen wählen und auch kein politisches Amt mehr dürfen einnehmen. Die Strafe ist aber recht milde für so einen brutalen Totschlag. Man merkt, dass der Richter da sich irgendwie auch nicht ganz sicher war, ob der Pierre wirklich schuldig war. Die Pariser Presse schreibt später darüber, dass das ein typischer Schweizer Kompromiss sei. Also zwar über schuldig sprechen, aber dann doch nicht so fest bestrafen, weil man ja nicht sicher ist, ob es der wirklich war. In dem Artikel steht dann auch, dass der Pierre ein Opfer von der kalvinistischen Moral war, die in Genf damals geherrscht hat. Der Calvinismus ist irgendeine Modernisierung vom Christentum, also irgendwie sehr streng religiös und so. Und da hat in Genf halt damals vorgeherrscht. Und weil er, also der Pierre, mit der 16 Jahre jüngeren Linda zusammen war, ist er dann von dieser religiösen Genfer Gesellschaft sowieso irgendwie gnadenlos abgewertet worden. Die Leute haben gesagt, dass er irgendwie alles in Schmutz zücht, also ganz Genf. Und hässige Studenten haben danach die Pariser Zeitungen vor einem Gericht zu Genf verbrannt, weil sie da nicht hören wollten, was dort drin steht. Da ist schlussendlich eines der umstrittensten Schweizer Strafurteile geworden. Viele Gerichtsreporter, zum Beispiel der Gerhard Mautz, der war ein sehr bekannter Gerichtsreporter von Deutschland, mittlerweile ist er gestorben, aber er war auch das Vorbild von der Gisela Friedrichsen, wo wir da schon mal im Podcast als Interviewpartnerin hatten. Und eben auch Juristen sehen den Fall als grössten Justizirrtum der Nachkriegszeit. Für den Pierre ist es ein Schlag ins Gesicht, dass er verurteilt worden ist. Weil an den Indizien ist ja eigentlich kaum etwas dran. Darum wird er weiter dafür kämpfen, dass er freikommt und freigesprochen wird. Dafür nimmt er den Horace Mastronardi als Anwalt. Er ist bekannt dafür, Revisionsprozess zu führen. Der Horace kämpft 18 Jahre für den Pierre, dass er offiziell freigesprochen und entschädigt wird. Er hat auch noch einen anderen Anwalt an der Seite und noch den Arzt und Schriftsteller Hans Sutermeister. Von dem haben wir vorher mal kurz gehört. Den Hans finde ich wirklich beeindruckend. Er ist nämlich so überzeugt, dass der Pierre unschuldig war, dass er alles hinterfragen ist und jeden Stein nochmal umgedrückt hat. Gemäss dem Hans hat es sich um ein Justizirrtum gehandelt, wo wegen mangelnder und fehlerhafter rechtsmedizinischer Expertise und Gutachten zustande gekommen ist. Dazu stellt er noch eine andere Theorie auf. Er denkt, dass der Charles aus politischen Gründen umgebracht worden ist. Er glaubt, dass die Firma, die am Charles einmal die Landmaschine liefert, illegal Waffen an die algerische Befreiungsbewegung liefert. Der Charles hat einen Auftrag bekommen, um für 12'000 Dollar Sprengstoff zu liefern. Er hat dann das auch gemacht, aber der Sprengstoff hat nicht gezündet. Die Organisation hat dann dass Charles durch einen Agent töten lassen. Und es könnte dann auch wieder gut sein, dass einer von diesen Waffenhändlern, der sich in der Garage untergemietet hat, dann eben der Agent war und dann den Charles umgebracht hat. Der Pierre sei nur ein Sündenbock gewesen. Um diese Theorie zu stützen, hat der Hans ganz viel nachgeforscht und er reist von Land zu Land, um irgendwie mit Experten reden und was auch immer. Und teilt dann seine Ergebnisse mit dem Anwalt. Sein Eifer trägt dazu bei, dass der Fall etliche Mal vor Gericht wieder aufgerollt wird. Er hat sich lange Mühe gegeben, der Gerichtsmedizin nachzuweisen, dass dort etwas falsch gelaufen ist. Er hat da mit den unsorgfältigen Blutuntersuchungen aufgedeckt und das war dann auch sein Hauptargument gewesen. Aber die Revisionsbemühungen von allen bleiben am Schluss erfolglos. Der Pierre muss seine 7 Jahre im Gefängnis hocken, kommt nachher aber frei. Sein Ruf ist kaputt und es ist nichts mehr wie vorher. Darum kämpft die Truppe an Anwälten und Ärzten und was auch immer mit dem Pierre auch nach seiner Haftentlassung noch weiter, dass er offiziell noch freigesprochen wird. 1980 wird dann die Revision vom Urteil letztinstanzlich vom Bundesgericht abgewiesen. Da will ein Pierre im letzten Prozess einfach auch die Kraft gefällt hat. Mittlerweile ist er nämlich ein alter Mann mit einem Buckeli und ist so eingefallen und ja, hat einfach keine Kraft mehr zum Weiterkämpfen. Dass die Revision aber ohne Erfolg bleibt, erlebt der Hans, also er, der für den Pierre mega fest gekämpft hat, damit er frei kommt oder damit er eben unschuldig gesprochen wird, der ist 1977 gestorben, darum erlebt er nicht mehr, dass seine ganze Arbeit für den Pierre schlussendlich abgewiesen wird vom Bundesgericht. Der Pierre ist natürlich enttäuscht, dass die Revision abgewiesen worden ist. In einem Interview wird er dann auf die Spuren angesprochen, die für einen anderen Täter würden sprechen. Dazu sagt er dann: Wir wissen seit langem, dass die Identität vom wahren Täter bekannt ist. Aber die Schwierigkeiten liegen darin, die Mitte zusammenzubringen, um die Menschen zum Reden zu bewegen.
Déterminer les gens à parler.
Was ich auch noch spannend gefunden habe, er, der wirklich immer für den Pierre gekämpft hat, also der Hans, hat zwischendurch sich auch mal vor einem Zürcher Gericht müssen verantworten. Und zwar war der Vorwurf, dass er die prominenten Gerichtsmediziner von der Schweiz als Nichtskönner betitelt hat. Der Pierre Heck hat ihn angeklagt, also das ist eben wieder der Gerichtsmediziner mit dem Blut und so. Er hat gesagt, dass er sich in der Ehe verletzt fühlt. Daraufhin wird der Hans als Amateurdetektiv betitelt, was vielleicht ein bisschen stimmt, aber trotzdem finde ich, hat er einiges geleistet und herausgefunden. Er hat zum Beispiel auch gemerkt, dass nach seinen Nachforschungen zu der Bande von Raymond alle bis auf eine bei einem Einbruch in die Genfer Mikrofiliale verhaftet worden sind. Er sagt, sie hätten sich verwünschen lassen, dass es ihre Methode war, um beim anderen Fall sozusagen in Sicherheit zu kommen und nicht mehr dort darüber Auskunft geben. Der Name von dem Typ, der aber nachher in Freiheit bleiben konnte, von dieser Verbrecherbande, hat der Hans schon mal gelesen. Nämlich in der Polizeiakte zum Fall von Charles. Dort hat wieder irgendjemand anders ausgesagt, dass er eben genau der Typ, der in Freiheit geblieben ist, kurz vor der Tat kennengelernt hat. Er hat ihm erzählt, dass er am 1. Mai 1958, also dann, wo der Mord passiert ist, den Charles wollte besuchen und einen Vertrag aushandeln, damit er sein Haus abkaufen kann. Der Zeuge hat ihn dann etwa 2 Kilometer vor dem Haus vom Charles abgeladen, weil er keine Zeit mehr hatte, um ihn ganz dort anzubringen. Die Genfer Polizei ist dieser Fährte nicht weiter nah, das findet der Hans natürlich komisch. Der Typ, der auf freiem Fuß geblieben ist, also der, der das Haus anscheinend hat abkaufen wollte, gilt offiziell als verschwunden. Irgendwann geht Hans dann mit dieser Info an die Öffentlichkeit. Erst dann fängt die Polizei richtig an, ermitteln in diese Richtung. Sie findet ihn dann schlussendlich, befragt ihn und er streitet alles ab. Die Polizisten akzeptieren die Aussage und lassen ihn gehen. Also er sagt, dass er halt das Haus nie kaufen wollte und sich nie mit dem Charles getroffen hat. Nachdem hat der Hans das Gefühl, die Polizei will gar nicht jemand anders finden wie der Pierre. Irgendwie ist der Pierre schon abgestempelt und darum suchen sie gar nicht mehr weiter. Auch beim Blutgutachten von Pierre Heck bringt der Hans nochmal ein paar neue Sachen raus. Der Pierre Heck soll bei einem Verfahren früher eben den Menschenblut mit Schweineblut verwechselt haben. Und dann hat es einen Prozess gegen ihn gegeben. Sein Verteidiger war damals der Pierre Chagout, also der, der schlussendlich für den Mord von Charles ins Gefängnis kam. Das ist jetzt eine böse Vermutung von mir, aber vielleicht haben sie dort irgendein Problem miteinander bekommen, also eben der Pierre Heck und der Pierre Chagout. Und ja, dann hat vielleicht der Pierre Heck beim Verfahren gegen seinen ehemaligen Anwalt, wo er dann eben als Gutachter konnte auftreten, denkt, jetzt kann ich es ihm irgendwie zurückzahlen und muss jetzt dafür sorgen, dass irgendwie der Pierre Chagout hinter Gitter kommt für den Mord am Charles.
Ich finde es sehr plausibel, dass du sagst, vielleicht haben die Kiffen miteinander und vielleicht hat er darum, kann ich mir vorstellen, auch einfach nicht so genau geschafft und vielleicht einfach gesagt, ah, oh, Leber, ah, das ist dem anderen seine Leber, auch wenn es vielleicht ein Leberwurst-Sandwich war. Aber ja, oder? Und ich finde das sehr plausibel. Ich glaube nicht, dass er jetzt irgendwie, ja, weiß auch nicht. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass er jetzt da noch gross wäre fälschen oder weiß auch nicht was. Aber das hätte er ja gar nicht müssen, weil die Polizei ist sowieso dumm gewesen und es trocken Toastbrot, Entschuldigung, und haben die Spuren, die vor ihrer Nase gelegen sind, nicht verfolgt.
Ja, und apropos Leberwurst, Leberzellen, Dolch-Zeugs. Bei diesem Dolch hat der Hans noch mal etwas Zusätzliches herausgefunden. Und zwar, die Leberzellen sind wie 8 cm hinter der Spitze des Dolch gefunden worden. Die Verletzung an der Leber von Charles war aber höchstens 1 cm tief gewesen. Also es kann wie gar nicht sein, dass so weit hinten am Messer an der Klinge Leberzellen gefunden werden. Ja.
Das ist ja logisch, dass er sich irgendein Brötchen geschmiert. Warum man auch sich immer mit einem Dolch ein Brötchen schmiert. Aber trotzdem. Ich meine, dann hast du es weiter hinten. Dann schmierst du ja jetzt, sagen wir zum Beispiel Lebertran oder so. Fetzt du dann so auf den Dolch drauf und dann schmierst du so über das. Das sieht ja. Man gar nicht, was ich mache. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Aber du schmierst so über das Brötchen rein und dann bleibt die Spitze bleibt die leer. Ich meine, ja. Also. Nein, sorry, wie viel braucht ihr eigentlich noch?
bei den Untersuchungen der Blutspuren hat dann der Pierre Heck alle Blutspuren aufgebraucht. Das heisst, man konnte schlussendlich auch nicht mehr nochmal nachprüfen, ob irgendetwas nicht richtig war. Also es war wie alles schon weg von dem Blut für die Untersuchung und dann konnte man es halt nicht mehr nachtesten. Heutzutage tut man ja immer wie so einen Teil nur brauchen, so wenig wie möglich, und den Rest behaltet man noch auf oder so. Dann hat der Pierre Heck bei den Blutuntersuchungen auch nur mit einem Mikroskop geschafft und nicht mit einer chemischen Analyse, und bei der Mikroskopuntersuchung kann viel weniger festgestellt werden. Dazu kann es gut sein, dass das Blut auch nicht unbedingt frisch war, weil der Pierre Heck hat ein Serum gebraucht, um die Blutflecken sozusagen aufzufrischen. All diese Erkenntnisse hat Hans dann auch an einem Kongress für Gerichtsmediziner zu Graz erzählt. Dort stimmen ihm auch alle mit lautem Beifall zu. Kurz danach kommt dann eben die Anklage für den Beleidigungsprozess von Pierre Heck rein. Und ich habe ehrlich gesagt nicht mitbekommen, ob denn da wirklich eine Strafe rausgeschaut hat für den, also gegen den Hans. Aber ich weiß, dass er sich nicht unterkriegen lassen hat, weil er hat sich noch mit viel weiteren Justizirrtümern auseinandergesetzt und sich auch noch, bis er eben dann gestorben ist, 1977, lang mit dem Fall von Pierre Jacquot befasst. Ja, ich hoffe, das war jetzt nicht zu verwirrend gewesen, aber jetzt nochmal Anja. Was denkst du? Wer war der Mörder gewesen? Denkst du, Pierre Jacquot war zu Recht im Gefängnis gewesen oder nicht? Und glaubst du an die Gutachten vom Pierre Heck, oder glaubst du, dass der Hans Sautermeister da recht hatte?
Also ich glaube, der Raimund, der Typ aus dieser Garage, der oder einer seiner Kollegen ist der Täter. Einfach wegen dem Streit, weil die ja sowieso kriminelle Sachen gemacht haben in dieser Garage und der Charlie ja nichts davon gewusst hat, dass... Also ja, und wenn er es dann an dem Tag herausgefunden hat und sie gestritten haben, dann wäre das ein mega, mega festes Mordmotiv, muss ich sagen. Ich glaube absolut nicht, dass der Anwalt schuldig ist. Ich finde, die Indizien sind so schwammig und so an den Haaren beizogen. Also das schließt sich eigentlich wirklich komplett aus. Ich finde auch die Theorie aber von dem Hans ein bisschen komisch, wo er sagt, ja, der Charles hat irgendwie Sprengstoff ins Ausland und sagt dann noch von einem von denen, das finde ich, das tönt mir zu fest nach schlechtem Thriller. Sehr unwahrscheinlich irgendwie, so, das ist auch ein bisschen der Horrorbeizug, ich finde, fast schon wieder zu weit denkt. So.
Also die wahrscheinlichste Theorie denkst, ist, dass eben die Untermieter von der Garage einfach Streit bekommen mit dem Charles und darum jemand von denen ihn umgebracht hat.
Ja.
Ja, ich glaube im Fall ehrlich gesagt auch da. Finde aber die andere Theorie irgendwie auch spannend. Aber logisch, es ist ein bisschen aus dem Nichts. Und ich glaube auch wirklich nicht, dass der Pierre Jacquot schuld war oder eben irgendwas damit zu tun hat. Aber schlussendlich muss man halt gleich sagen, dass es ein Urteil gegen ihn gegeben hat. Darum, ja, irgendwie eben, ich glaube nicht, dass es
so ist. Ja, aber auch mit so Geschworenen. Also ja, weißt du, das ist ein Geschworenengericht. Nicht einmal der Richter hat ja wirklich ihn bestrafen. Also ja, aber ja, ich weiss, es meinst.
Voll. Vielleicht noch im Vergleich zum Fall 10. Dort ist es darum gegangen, dass eine zu Bern eventuell seine Freundin umgebracht hat. Und der ist dann in erster Instanz verurteilt worden, in zweiter Instanz dann aber freigesprochen worden. Und dort habe ich aber das Gefühl, der war es gewesen. Er ist freigesprochen worden und es ist so blöd, dass er halt wie freigesprochen worden ist, weil ich denke, er war es gewesen. Aber da wiederum ist es wie blöd, dass er verurteilt worden ist, weil ich denke, er war es nicht gewesen in dem Fall. Ja.
Ich finde, da ist sehr viel falsch gelaufen. Man hat sehr viel mehr müssen anschauen. Ich finde, egal, ob man schon weiss, ob es die Person war oder nicht. Aber wenn es dann eine zweite und eine dritte Spur gibt, dann sollen wir die auch verfolgen. Und nicht einfach sagen, ah, oh nein, wir haben ja schon einen Täter und jetzt brauchen wir keine zweite. So.
Voll, ich finde auch so, das Kritischste ist, so, dass die Polizei halt nicht den anderen Sachen genug weitergegangen ist. Wenn sie dort überall mega fest auch noch Energie reingesteckt hätten und weitergegangen wären und dann aber in eine Sackgasse gekommen wären, dann wäre es wie so, okay, dann kann man es ausschliessen. Aber wenn sie nicht mal diesen Spuren nachgehen, finde ich es ein bisschen schwierig.
Ja.
Das war es, glaube ich, vom heutigen Fall. Uns würde mega fest interessieren, was ihr da dazu meint.
Mega.
Schreibt es doch auf Spotify in die Box unten rein oder auf Insta unter dem Beitrag, wo wir dann posten mit dem Bildli. Ja, wir sind mega, mega gespannt.
Ja, und ich glaube, ein Fall, wo die Polizei gerne mal ein bisschen die Augen zugemacht hat, ist auch einer aus den USA. Und der ist jetzt nämlich mein True Crime Tipp.
True Crime Tipps.
Und zwar habe ich mir die John Wayne Gacy Tapes reingezogen. Der John Wayne Gacy ist ein Serienkiller, der ganz viele junge Männer entführt oder einfach zu sich eingenommen hat und die dann gequält hat, ihnen sexuelle Handlungen aufgezwungen hat, etc. Und schlussendlich hat er sich dann die Leiche in so einen Zwischenboden von seinem Haus.
Oh mein Gott. Ja, das ist oh weh.
Der John Wayne Gacy wird auch als Killer Clown bezeichnet. Und er ist eigentlich der Grund, warum viele Menschen heute Angst vor Clowns haben. Das wissen wir eigentlich gar nicht. Wir kennen die Angst vor Clowns, aber wir wissen nicht, woher das die kommt. Und die kommt eigentlich vom John Wayne Gacy, weil unter anderem sind auch die Bücher «Es» von John Wayne Gacy inspiriert wurde. Auch andere, ich glaube, der Joker ist auch irgendwo von dort her. Also so ein bisschen all die Clowns-Figuren so sind eigentlich von ihm inspiriert, die gruseligen. Und darum muss ich sagen, ich verstehe die Leute, die Angst haben. Weil wenn man einen Serienkiller, der sonst eine Horrorperson ist, noch viel, viel schlimmer macht und noch mehr zur Horrorfilmfigur, dann auf jeden Fall John Wayne Gacy Tapes. Sind auf Netflix. Unbedingt schauen. Sehr interessant. Und was das bedeutet mit diesen Tapes, es ist einfach so, dass man die Verhöre von diesen Serienkiller ja aufgenommen hat. Es gibt auch Ted Bundy-Tapes oder so. Und dann hört man die Person am selber reden. Und ich finde das mega, mega scary im Fall. Weil du einfach weißt, der hat ganz viele junge Männer umgebracht. Und der redet jetzt da. Auf jeden Fall, dort hat die Polizei auch nicht so geile Arbeit gemacht. Also irgendwann ist dann schon. Aber am Anfang hat man wie noch das Gefühl, also, ah ja, der Typ, der ist ja ein guter Nachbar und der ist in der Politik. Das war zu einer Zeit, wo man anrufen konnte und sagen, hey, den musst du nicht weiterverfolgen, gell? Das ist alles am Anfang von der Serie. Also ihr könnt sie ruhig noch schauen. Und es ist halt mehr so eine Doku-Serie für all die, die sich in die Materie der Serienkiller reinsliden wollen, so wie ich.
Wenn ich noch sagen zu dem Fall von heute, wir wollen natürlich nicht irgendwie Polizeiarbeit an sich oder Gerichtsmedizinerarbeit an sich kritisieren, sondern einfach in dem Fall ist jetzt wirklich nicht gerade so super gewesen. Aber an sich machen die Leute ja meistens einen mega, mega guten und mega, mega krassen Job drum.
Sowieso. Und so, ich finde, durch die Fehler, nehme ich jetzt mal an, hat die Polizei ja sehr viel gelernt. Dann voll. Wahrscheinlich checken, okay, wir haben dort einen Fehler gemacht. Und nicht nur die Polizei, sondern auch die Justiz und so. Aber ja, ich glaube, ja, so Sachen passieren immer in jedem Land mal. Es ist halt einfach ärgerlich, wenn man wirklich merkt, so, hey, fuck, da ist einer ungerecht eingebunkert worden.
Voll. Ja, dann lasst uns doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung da. Wir würden uns mega, mega freuen. Und dann hören wir uns in 2 Wochen wieder.
Yes, und den Rest könnt ihr uns auf Insta, Facebook, TikTok folgen. Habe ich alles aufgezählt? Grande.
Ja.
Genau, dort müsst ihr uns folgen. Alles findet ihr in der Folgenbeschreibung. Zum einfach einen auf den Link drücken und dort go follow oder was auch immer drücken. Mein Gott, ich bin wie ein Boomer.
Voll, ich weiß noch mega viele neue Leute dazu kommen, habe ich das Gefühl. Drum.
Hallo neue Leute.
Ja, freut uns mega.
Ja, okay. Jetzt ist aber Feierabend. Bis in 2 Wochen. Tschüss zusammen.
Tschüss miteinander.